Herzlich willkommen zum Podcast Zwischendurch und Drin. Theologie an unerhörten Orten. Hallo Ari und herzlich willkommen bei uns hier im Podcast-Studio. Ich habe unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerade schon ein wenig von deinem Leben in Kuba und von deinen Aufgaben dort erzählt. Vielleicht kannst du dich aber auch selbst noch einmal kurz vorstellen und erzählen, warum du jetzt gerade hier in Deutschland bist. Du hast das Wort.
Vielen Dank, Ulrike, für die Einladung. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, Zeit mit verschiedenen Kirchen zu verbringen, aber auch mit Studierenden sowie Professorinnen und Professoren an unterschiedlichen Universitäten. Wie du schon erwähnt hast, bin ich Pastor der Reformierten Presbyterianischen Kirche. Außerdem bin ich Professor für Theologie am Evangelischen Theologischen Seminar in Matanza und seit etwas mehr als einem Jahr auch Direktor bzw. Rektor dieser Einrichtung.
Vielen Dank, Ari. Dann lass uns doch einfach mal heute, wie wir das hier in dem Podcast häufig tun, gemeinsam einen Blick auf Theologie, theologisches Handeln werfen. Und zwar gemeinsam mit dir und das natürlich mit Blick auf Kuba. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein wenig schildern, wie die aktuelle Situation in Kuba aussieht. Natürlich aus deiner Perspektive und zwar eben als Mensch, aus der Perspektive als Pastor, aber eben auch als Theologe. Was erlebst du im Moment in deinem Land?
Ja, zurzeit leben wir in einer sehr komplexen und schwierigen Realität, vor allem aus sozioökonomischer Sicht. Diese Situation hat aber auch Auswirkungen auf politische, kulturelle und viele andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Wir erleben derzeit eine besonders schwierige Phase in unserer jüngeren Geschichte. Die Wirtschaftskrise hat sich in den letzten 4 bis 6 Jahren deutlich verschärft. Eigentlich begann diese Entwicklung schon vor der Covid-Pandemie, aber mit Covid hat sie wirklich alarmierende Ausmaße angenommen. Eine der sichtbarsten und unmittelbarsten Folgen dieser Krise ist die Energiekrise, unter der wir seit etwa einem Jahr besonders stark leiden. Es gibt keine stabile Stromproduktion, die den täglichen Bedarf der Bevölkerung decken könnte. In vielen Städten und Dörfern dauern Stromausfälle, wie wir sie in Kuba nennen, mehr als 20 Stunden pro Tag.
20 Stunden, Ari, sagst du?
Ja, ungefähr 20 Stunden. Und an manchen Orten, Ulrike, sogar noch länger. Das hat mehrere Ursachen. Eine davon ist der Mangel an Brennstoffen für die Stromproduktion. Hinzu kommt, dass viele Kraftwerke in Kuba sehr alt sind. Außerdem gab es über viele Jahre hinweg zu wenig Investitionen in die Modernisierung und den Ausbau der Energieinfrastruktur. All das hat zu diesen langen Stromausfällen geführt, die das tägliche Leben massiv beeinflussen. Sowohl im privaten Bereich als auch im öffentlichen Leben, bei der Arbeit, in der Produktion und in vielen anderen Bereichen. Ich würde sogar sagen, dass wir möglicherweise eines der schwierigsten Jahre unserer jüngeren Geschichte erleben. Vielleicht das schwierigste seit der sogenannten Sonderperiode in den 90er Jahren.
Neben der Energiekrise gibt es ja auch wirtschaftliche Probleme.
Ja, genau. Wir erleben eine schwere Wirtschaftskrise mit sehr hoher Inflation. Die Preise steigen stark, während gleichzeitig die Kaufkraft von Löhnen und Renten drastisch sinkt. Natürlich spielen auch das Embargo der Vereinigten Staaten gegen Kuba eine Rolle in dieser Situation.
Eine Rolle?
Ja, eine Rolle. Auch wenn es nicht die einzige Ursache ist und meiner Meinung nach auch nicht die wichtigste. Aber es ist ein Faktor in dieser komplexen Situation. Außerdem wurden in den letzten Jahren verschiedene wirtschaftliche Reformen umgesetzt, deren Ergebnisse leider sehr problematisch waren. Oft sogar das Gegenteil von dem, was ursprünglich beabsichtigt war. All diese Faktoren zusammen haben zu einer sehr schwierigen Situation geführt.
Und diese Situation hat ja auch zu einer starken Auswanderungsbewegung geführt.
Ja, genau, Ulrike. In den letzten 4 Jahren haben wir eine massive Migrationswelle erlebt, die größte in der Geschichte Kubas. Mehr als 1 Million Menschen haben in den vergangenen 4 oder 5 Jahren das Land verlassen und sind in andere Teile der Welt ausgewandert. Die meisten von ihm sind in die Vereinigten Staaten gegangen, aber auch nach Spanien, in andere europäische Länder oder in verschiedene Länder Lateinamerikas.
Mehr als 1 Million Menschen? Das ist eine große Zahl. Du hast auch gesagt, dass viele von ihnen junge Menschen sind. Warum entscheiden sich so viele junge Leute dafür, Kuba zu verlassen? Was suchen sie konkret im Ausland?
Ja, das stimmt. Ein großer Teil dieser Migrationsbewegung besteht aus jungen Menschen. Viele sind zwischen 20 und 40 Jahre alt, manche auch etwas älter. Aber viele von ihnen sind gut ausgebildete Fachkräfte mit Hochschulabschluss und beruflicher Erfahrung. Ich denke, die wichtigste Motivation ist der Wunsch, die eigenen Lebensbedingungen zu verbessern, sowohl für sich selbst als auch für ihre Familien. Viele von ihnen unterstützen außerdem ihre Familien, die in Kuba geblieben sind. Für viele junge Menschen ist es schwierig, ihre Lebenspläne in Kuba zu verwirklichen. Sie sehen dort nicht die Möglichkeiten, sich beruflich oder persönlich zu entfalten. Viele haben auch wenig Hoffnung, dass sich die Situation in naher Zukunft deutlich verbessern wird. Deshalb wollen sie ihre Zeit und ihre Energie nicht länger in ein Projekt investieren, das ihnen im Moment wenig Perspektiven bietet.
Das heißt, es geht nicht nur um wirtschaftliche Gründe, sondern auch um Zukunftsperspektiven.
Ganz genau. Es geht um Perspektiven, um Möglichkeiten und um die Hoffnung auf ein besseres Leben. Viele entscheiden sich deshalb, in andere Länder zu gehen, neue Erfahrungen zu sammeln und auch neue Wege zu suchen. Auch wenn einige von ihnen dort vielleicht nicht im gleichen Beruf arbeiten können wie zuvor, hoffen sie doch, ihre Lebensbedingungen zu verbessern und gleichzeitig ihre Familien in Kuba weiter unterstützen zu können.
Und was bedeutet diese Situation für die Kirchen in Kuba, Ari?
Für die Kirchen ist diese Situation eine sehr große Herausforderung, aber auch eine wichtige Verantwortung. Viele Menschen suchen gerade in schwierigen Zeiten nach Orientierung, nach Hoffnung und nach Gemeinschaft. Die Kirchen können in dieser Situation eine wichtige Rolle spielen, als Orte der Solidarität, der Unterstützung und als Orte des gegenseitigen Beistands. Gleichzeitig müssen sich die Kirchen auch mit den gesellschaftlichen Veränderungen auseinandersetzen und dabei überlegen, wie sie ihre Arbeit unter diesen Bedingungen gestalten können.
Das bedeutet also, dass Theologie und kirchliche Praxis stark mit der gesellschaftlichen Realität verbunden sind.
Ja, absolut. Theologie entsteht nie im luftleeren Raum. Sie ist immer mit den konkreten Lebensbedingungen der Menschen verbunden. Gerade in einer Situation wie der aktuellen in Kuba wird sehr deutlich, dass theologisches Nachdenken immer auch eine Antwort auf reale gesellschaftliche Herausforderungen sein muss.
Ari, welche Bedeutung hat dann also in diesem Kontext die theologische Arbeit für dich? Also sowohl für dich als Pastor in der presbyterianischen Kirche, als auch in deiner Funktion als Direktor und Professor eines ökumenischen theologischen Seminars. Und für alle, die uns zuhören, das bedeutet so viel wie offen zu sein für andere Konfessionen und andere Religionen.
Ulrike, ich würde zunächst erklären, was wir unter theologischer Arbeit verstehen. Es handelt sich nicht um etwas rein Spekulatives oder Abstraktes, auch nicht einfach um die Konstruktion eines Diskurses, der die Natur Gottes erklärt. Wir verstehen theologische Arbeit vielmehr als eine kritische Reflexion über unsere Glaubenspraxis und die Arbeit der und in den Kirchen. So wie wir den Glauben verstehen, setzen wir ihn in die Praxis um, vermitteln ihn in einem bestimmten Kontext. Deshalb versucht unsere Art, Theologie zu betreiben, eine kontextuelle Theologie im Licht der Offenbarung zu sein, orientiert an der Bibel. So verstehen wir die theologische Arbeit im heutigen Kuba. Die Gegenwart unterscheidet sich von anderen Epochen, in denen ebenfalls kontextuelle Theologie betrieben wurde. Also eine Theologie, die auf die Herausforderungen und Bedürfnisse der Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit reagiert. Es geht darum, wie sich die Arbeit der Kirche unter diesen Bedingungen entfalten lässt. Früher geschah das in einer Gesellschaft, die offenbar weniger komplex war als die, in der wir heute leben.
Von welcher Zeit sprichst du hier?
Ich spreche von den 1960er, 70er, 80er und sogar noch 90er Jahren. Aber in den 90er Jahren kam es mit der Sonderperiode zu einer Krise in der Gesellschaft, die vor allem durch den Zusammenbruch der Sowjetunion, des sozialistischen Lagers in Osteuropa und den Verlust wirtschaftlicher Unterstützung ausgelöst wurde. Es war eine umfassende Krise. Wir werden uns damit noch befassen, auch in spiritueller Hinsicht, mit dem, was damals in Kuba geschah. Es kam zu einer Wiederbelebung des Glaubens und der Suche nach Spiritualität. Und deshalb erlebten auch die Kirchen eine Vitalität, die es in den vorausgegangenen Jahrzehnten nicht gegeben hatte. Und da tauchten neue Themen auf. Es war eine Theologie, die viel stärker die Klassenverhältnisse berücksichtigte. Eine politischere und wirtschaftlichere Theologie, die vor allem versuchte, das Leben von ChristInnen in einem sozialistischen Kontext und dem in einem kapitalistischen Kontext zu vergleichen. Die Kirche musste ihre Mission in diesem neuen sozialistischen Kontext kreativ entwickeln und entdeckte die Gegenwart des Reiches Gottes in bestimmten sozialen und politischen Maßnahmen, die von der Regierung eingeführt worden waren. Die Entwicklung der 90er Jahre brachten jedoch andere soziale Widersprüche zum Vorschein, die bereits überwunden oder beseitigt schienen. Situationen wie Rassen- oder Geschlechterdiskriminierung traten wieder hervor. Andere soziale Probleme und andere Subjekte tauchten auf, die am Leben der Kirche teilzunehmen begannen und ihre eigenen Perspektiven, Interessen, Sorgen und Fragen mitbrachten. Und dort beginnt sich dann das theologische Subjekt zu diversifizieren. In Kuba spreche ich von den 90er Jahren.
Und diese Diversifizierung, Ari, von der du sprichst, um unseren Zuhörerinnen vielleicht ein besseres Verständnis davon zu vermitteln, könntest du konkrete Beispiele dafür geben? Was bedeutet diese Diversifizierung des theologischen Subjekts?
Es tauchen neue Stimmen auf, die von ihren eigenen Erfahrungen ausgehen, zum Beispiel von rassistischer Diskriminierung oder Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung. Sie beginnen, die Art und Weise in Frage zu stellen, wie die Kirche traditionell oder seit den 1960er Jahren Theologie betreibt und stellen damit sowohl die Gesellschaft als auch die Praxis und den Diskurs der Kirche in Frage. Und das hat sich weiterentwickelt. Ich würde sagen, dass mehr Stimmen aufgetaucht sind und Widersprüche oder Probleme sichtbar wurden, die in den Jahrzehnten zuvor, die ich erwähnt habe, im Diskurs der Kirche nicht vorhanden waren. Mit dem Auftreten neuer Menschen tauchen auch neue Widersprüche in der Kirche auf, andere Beziehungen. Dann müssen Antworten auf all diese neuen Dinge gegeben werden. Es entsteht eine neue Art, diese Realitäten und Lebenswirklichkeiten zu interpretieren. Rassistische Vorurteile, ethnische Vorurteile, geschlechtsspezifische Vorurteile, Diskriminierung von Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung als der heteronormativen und so weiter.
Und wie drückt sich das genau aus? Also ich höre, und vielleicht hören es auch die, die uns zuhören, dass die theologischen Diskurse komplexer geworden sind. Du erwähnst immer wieder die Kirche, aber ich würde auch sagen, dass es eine Öffnung gegenüber der Gesellschaft insgesamt gibt oder gegeben hat. Wie spiegelt sich das in der Arbeit am Seminario wider, wo du mit deinen Kolleginnen arbeitest und versuchst, eine ökumenische, theologische, religiöse Ausbildung zu gestalten?
Ja, wie ich bereits erwähnt habe, ist die Realität viel komplexer geworden. Es gibt mehr Nuancen und Facetten, die berücksichtigt werden müssen. Und mehr Schnittpunkte als früher. Diese waren früher nicht so klar. Zwischen Situationen, die mit Geschlechterverhältnissen, wirtschaftlichen Verhältnissen, Klassenverhältnissen, Beziehungen zwischen den Geschlechtern oder auch mit Menschen mit Behinderungen zu tun haben. Das heißt, es gibt eine Komplexität, die früher nicht berücksichtigt wurde und die jetzt allmählich berücksichtigt oder ernster genommen wird. Und meiner Meinung nach beginnt man inzwischen, wenn auch nicht sehr deutlich, zu erkennen, wie sich diese Faktoren überschneiden und gegenseitig bedingen. Ich glaube, dass dies in der theologischen Reflexion noch fehlt, sowohl in der theologischen Interpretation der sozialen und kirchlichen Realität, als auch in der Interpretation biblischer Texte oder der Tradition der Kirche selbst. Aber ich glaube, dass wir uns in diese Richtung bewegen. Und genau das ist es, was wir seit einigen Jahren im Seminario versuchen und weiter versuchen. Als Antwort auf diese kirchliche Realität, die komplexer und vielfältiger geworden ist. Und als Antwort auf die Gesellschaft, die ebenfalls vielfältiger und komplexer geworden ist. Wir haben auch versucht, unsere theologische Ausbildung zu erweitern, indem wir verschiedene Programme eingeführt haben, die darauf abzielen, die Studierenden am Seminario in diesen unterschiedlichen Bereichen auszubilden, damit sie kreativ und wirksam auf diese Situation und die neuen Dienste reagieren können. Ich spreche von Krankenhausseelsorge, von Gefängnisseelsorge, von diakonischer Arbeit oder Projekten im Dienst der Gemeinschaft. Ich spreche von christlicher Erziehung, theologischer Ausbildung, die mit vielen anderen Aufgaben, sogar mit Agrarökologie zu tun haben.
Ich höre und alle, die uns zuhören, hören das sicherlich auch, Ari. Du sprichst hier mit ziemlicher Nachdrücklichkeit. Es gibt eine enge Verbindung zwischen dem, was theologisch zu tun ist, und den konflikthaften Phänomenen in der Gesellschaft, in der ihr neue Denkdiskursräume schafft und Antworten geben wollt. Um langsam zum Ende zu kommen, Ari, und nochmal zurück zum Anfang unseres Gesprächs, als du die Situation in Kuba als sozialistisches Regime beschrieben hast. Inwiefern müsst ihr in eurer Arbeit, indem ihr eben kritisch seid, kritische Räume öffnet, auch auf Formen achten, strategisch vorgehen, um persönliche Risiken für euch selbst zu vermeiden, eben als Pädagoginnen, als Lehrende, die ihre Studierenden zum kritischen Denken anregen wollt?
Ja, Ulrike, jede kontextuelle theologische Arbeit birgt Risiken und Gefahren unterschiedlicher Art. Risiken, die mit intellektueller Ehrlichkeit zu tun haben. Das heißt, das Risiko, nicht aufmerksam genug zu sein und die Komplexität der sozialen oder kirchlichen Realität, die man interpretiert, analysiert und auf die man reagiert, nicht ernst genug zu nehmen. Das ist also ein Risiko, das wir eingegangen sind und unter dem wir manchmal gelitten haben. Dass wir in der Analyse manchmal nicht tief genug gegangen sind und einer Realität, die sehr komplex ist, nicht gerecht geworden sind. Obwohl wir gleichzeitig wissen, dass wir, so sehr wir uns auch bemühen, diese Komplexität nie vollständig erfassen können. Und zugleich muss man, wenn man Theologie oder kontextuelle theologische Reflexion betreibt, die Risiken eingehen, die mit dem kritischen Ansatz verbunden sind, den man verfolgt. Sowohl im Blick auf das Handeln der Kirche als auch auf das, was in der Gesellschaft passiert. Das birgt auch politische Risiken, denn manchmal können kritische Ansätze missverstanden werden oder sie werden richtig verstanden, aber sie haben ihren Preis. Die Nachfolge, wie Boches sagt, hat ihren Preis und das muss man ebenfalls akzeptieren.
Ja, Ari, vielen Dank. Das muss man wohl akzeptieren. Die Verantwortung als Lehrer, Lehrerin, als Pastor, Pastorin, als Direktor, Direktorin. Vielen Dank, Ari, dass du gekommen bist und danke für all die Gespräche, die wir in den letzten 24 oder auch 36 Stunden geführt haben. Deine Arbeit kann, wie wir besprochen haben, kritische Räume der Hoffnung für die Zukunft eröffnen. Vielen Dank dafür und gute Reise erst einmal nach Berlin und dann nach Kuba.
Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, Ulrike.
Was nehme ich mit aus dem Gespräch mit Ari Fernandes aus Kuba? Theologie ist immer kontextuelle Theologie. Theologisch sprechen, denken und handeln kann gar nicht anders, als aus der Mitte der konkreten Lebenswirklichkeit heraus zu sprechen. Kuba ist ein Kontext, in dem viele Menschen unter Hoffnungslosigkeit leiden.
Theologie, theologisches Denken hat hier die Aufgabe, neue Räume für die Zukunft sichtbar zu machen. Neue Räume dessen, wie es weitergehen kann, den Menschen nahe zu bringen. Theologie wird hier ganz nah aus der Lebenswirklichkeit und für die Menschen gedacht und gelebt.
Wer Lust hat, hier beim Podcast zwischendurch und drin mitzumachen, wer Fragen hat oder auch mal die eine zentrale Frage oder das eine zentrale Wort, Konzept hat und sich darüber mal Gedanken machen möchte, gemeinsam hier im Gespräch, der kann sich sehr gerne bei mir melden. Die Kontaktmail findet ihr unten in der Beschreibung sowie auch weitere Infos zur Sendung.